Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Jeder, wirklich jeder von uns ist in einen oder mehrere dieser Hyperscaler investiert. Amazon, Meta, Microsoft und so weiter. Und sei es nur über einen Nasdaq 100 ETF, auch dort machen diese Aktien fast 50% der gesamten Marktkapitalisierung aus. Dementsprechend sollte man also im Rahmen dieser Berichtssaison auf die richtigen Zahlen achten. Worauf kommt es an? Was wird dafür sorgen, dass diese Aktien möglicherweise durch die Decke gehen? Und was darf nicht passieren? Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Zuerst einmal ein wichtiger Hinweis, das kann ich schon mal vorab nehmen, so Mikro richten. Und zwar, ich halte eine Investition in die Hyperscaler, auch wenn ich nicht weiß, wer der Gewinner sein wird in einigen Jahren. Ich habe da so meine Favoriten, aber grundsätzlich mal halte ich diese Unternehmen für weiterhin nicht nur investierbar. Ich glaube auch, dass wir Phasen sehen werden, in denen sie eine bessere Performance bringen als der Gesamtmarkt. Wobei man dabei auch gleichbedeutend sagen könnte, das dürfte auch für den Gesamtmarkt positiv sein, denn die Gewichtung im Nasdaq 100, die ist natürlich ziemlich hoch. Deswegen habe ich heute im kostenlosen Report mal genau darauf geguckt, sollte man, wenn man auf Amazon, Microsoft und Co., Apple natürlich auch, wenn man hier investiert sein möchte, sollte man auf Nasdaq 100 ETF gehen oder gibt es vielleicht noch andere ETFs, / Produkte, bei denen man noch gezielter genau in diese Unternehmen investieren kann? Ich denke, ein ganz spannendes Thema. Holt euch den Report gerne, er ist absolut kostenlos. Den Link, den findet ihr hier unten in den Shownotes oder ihr geht direkt auf www.lars-erichsen.de. Und jetzt noch eine Bemerkung. Ihr kennt zumindest mal von einem Hyperscaler die Quartalszahlen bereits. Ein Großteil kommt in der nächsten und übernächsten Woche. Ich noch nicht. Ich musste dieses Video bzw. den Podcast leicht vorproduzieren. Spielt aber für den Inhalt wirklich gar keine Rolle, weil noch ein paar Termine anstanden, die es mir nicht möglich gemacht haben, dann noch einen perfekten Aufnahmetermin zu finden. Was wichtig ist, bei diesen kommenden Quartalszahlen, und ihr habt, wie gesagt, schon eine Reaktion dann gesehen, Alphabet hat, glaube ich, schon gemeldet zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme. Gar nicht wahr. Alphabet wird morgen melden, morgen oder übermorgen. So, das Video ist aber schon aufgenommen. Alle diese Unternehmen, Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon, investieren, außergewöhnlich trifft es noch nicht mal ganz, außergewöhnliche Summen in Rechenzentren, in Chips, in Netzwerke, in Stromversorgung. Zusammengenommen könnten diese Investitionen dieser vier Unternehmen allein 2026 bei mehr als 700 Milliarden Dollar liegen. Und für Anleger stellt sich eine einfache Frage. Investieren die Hyperscaler weiter, weil die Nachfrage nach Rechenleistung tatsächlich so groß ist, oder investieren sie inzwischen schneller, als sich diese neuen Kapazitäten wirtschaftlich nutzen lassen? Das wird die Frage sein, die diese Quartalszahlen meines Erachtens sogar die nächsten dann beeinflussen wird, die nächsten noch etwas mehr als diese. Das heißt, diese Frage entscheidet sich ja nicht nur über die Aktien der großen Plattformunternehmen, sondern die ist dann in direkter Konsequenz auch wichtig für die Chipproduzenten, für die Speicherhersteller, für die Rechenzentrumsausrüster, Strominfrastrukturunternehmen und so weiter. Die Nachfrage nach Rechenleistung, die ist ungebrochen hoch. Das muss man auch angesichts der Chip-Aktien, die deutlich unter Druck geraten sind, immer wieder feststellen. Und ein sehr aktuelles Beispiel ist das chinesische KI-Modell Kimi K3. Habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, nach der Veröffentlichung war die Nachfrage so hoch, dass neue Abonnements zeitweise eingeschränkt werden mussten. Das heißt, es fehlte schlicht an ausreichender Rechenleistung, um den Bedarf abzubilden. Es gibt auch andere große KI-Entwickler. Anthropic hat sich zusätzliche Kapazitäten gerade gesichert für viele Jahre. Es wurden also Vereinbarungen über Rechenleistungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar geschlossen. Darunter geht's natürlich nicht mehr. Selbst Meta scheint darüber nachzudenken, seine Rechenzentren nicht nur für die eigenen Anwendungen zu nutzen. Ob das jetzt für die Metas eigenen Ambitionen spricht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Der Konzern hat jedenfalls gesagt, wir werden künftig auch anderen KI-Unternehmen Rechenleistungen anbieten. Ich hatte den Eindruck, Meta und Anthropic passen so gut zusammen wie Feuer und Wasser. Aber wenn man selbst über diese Schatten springt, dann ist ganz offensichtlich, man nimmt, was man derzeit kriegen würde. Und Meta entwickelt sich dadurch natürlich zumindest zum Teil. Wir haben das auch schon bei Tesla bzw. SpaceX gesehen, in Richtung der Cloud-Anbieter, also wie Amazon, Web Services, Microsoft und Alphabet, muss man sicherlich noch nennen. Das sind alles Beispiele, die belegen, dass Rechenkapazität nach wie vor extrem knapp ist. Das heißt, die Nachfrage steigt, Stand jetzt immer noch deutlich schneller als das Angebot. Das Problem liegt also weniger in der Nachfrage als in den Kosten. Und darauf wird der Markt ganz genau schauen. Das heißt, die Hyperscaler müssen immer größere Summen ausgeben, bevor die neuen Rechenzentren dann überhaupt Umsätze erwirtschaften. Sie brauchen ja nicht nur Chips, sondern sie brauchen die Grundstücke, sie brauchen die Gebäude, sie brauchen Transformatoren, sie brauchen Netzanschlüsse, Kühlsysteme, sie brauchen Speicher, sie brauchen zuverlässige Energieversorgung. Das ein oder andere Unternehmen soll schon mal begonnen haben mit dem Bau. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, hätte man so gar nicht machen dürfen. Also alles Dinge, ja, von denen wir eigentlich sagen, es hätte ja nun herzlich wenig mit. Das ist alles sehr physisch. Das habe ich hier häufig schon beschrieben. Dieser KI-Zyklus ist ein physischer Hard-Asset-Zyklus. Und das wiederum setzt natürlich, das kann man nicht einfach skalieren. Man kann es auch nicht einfach wegskalieren. Die Frage ist, wann verdienst du mit diesen Investitionen Geld? Und deswegen geraten zumindest mal vorübergehend die freien Cashflows, die all diese Hyperscaler jahrelang im Überfluss hatten, geraten unter Druck bzw. reichen nicht mehr aus. Das, was man operativ verdient, reicht nicht mehr aus, um die gesamte Infrastruktur zu bezahlen. Das ist jetzt nicht existenzgefährdend, aber es ist natürlich ein anderer Zustand als früher. Am Anleihemarkt, der bekanntermaßen sowas ist wie so ein Risikoindikator, man kann einfach an den Anleihen sehen, wie ist es um die Sicherheit dieser Unternehmen bestellt? Ja? Die Risikoaufschläge selbst bei den großen Technologieunternehmen sind gestiegen. Das kannten die gar nicht. Die waren so sicher wie Staatsanleihen nahezu. Das ist jetzt alles andere als eine Finanzierungskrise, sollte man daraus nicht interpretieren. Aber Investoren verlangen eine höhere Entschädigung dafür, dass sie diesen Unternehmen langfristig Geld geben. Und deswegen müssen die Quartalszahlen zeigen, ob diese hohen Ausgaben weiterhin durch eine entsprechend starke Nachfrage gedeckt ist. Was noch dazu kommt, und deswegen hat es eben auch eine politische Komponente, die dieses Rennen vermutlich in irgendeiner Art und Weise alternativlos macht. Es handelt sich glasklar hier um einen Wettbewerb zwischen den USA und China. Da geht es nicht unbedingt nur um ein bisschen besseres Modell, sondern das ganz große Rennen geht um AGI. Also wer erreicht zuerst die KI-Superintelligenz? Das ist strategischer. Man muss sich das mal vorstellen. Ich weiß, dass wir so häufig KI hören, dass wir irgendwie sagen, ja, meine Güte, also man kann es auch ein bisschen aufbauschen. Und Scott Galloway, werde ich hier nächste Woche drüber sprechen, besagt, viel zu viel. Wir sind hier im Jahr 1999 und ich möchte ja gerade auch kritische Stimmen hören. Machen wir nächste Woche Montag, aber nichtsdestotrotz, wenn einer die Super-KI zuerst hat, dann ist das natürlich ein strategischer Vorteil. Die USA besitzen dabei einen riesigen Vorteil, nämlich Kapitalmärkte, die ziemlich effizient, ziemlich groß und ziemlich tief sind. Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta verfügen sowieso schon über starke Bilanzen, hohen Cashflow und sie können diese KI-Infrastruktur nahezu selbst finanzieren. Und das ist in China etwas anderes. Das heißt, viele junge KI-Unternehmen erwirtschaften noch nicht genügend Umsatz, um ihre Investitionen zu tragen. Und deshalb spielen die staatlichen Fonds, die Banken und die politische Unterstützung eine größere Rolle. Da wird es, ich glaube, nächste Woche eine Sitzung des Politbüros, ich weiß, klingt ein bisschen nach, aber so heißt das dann eben, geben. Und da wartet der Markt auf Impulse, inwieweit diese Unterstützung dann in welchem Umfang kommt. Nach dem Rückgang der Kurse vieler chinesischer Technologieaktien hat der Staat ja schon mal eingegriffen. Wir erinnern uns, dass dieser Star 50 Index, in dem also viele dieser chinesischen Technologie- und Halbleiterunternehmen enthalten sind, daraufhin im September 2024 den stärksten Anstieg ever verzeichnet hat. Allerdings auch, nachdem vorher die Aktien stark unter Druck standen. Also, wir werden es sehen, es soll auch nicht so sehr um China-Aktien gehen, aber die politische Komponente spielt hier sicherlich bei diesen Aktien eine noch größere Rolle, als das in den USA der Fall ist. DeepSeek hat eine Finanzierung bekommen vom Staat von mehr als 7 Milliarden Dollar. Und dementsprechend ist einfach, es ist aber am Ende ist es fast egal. Der Vorteil der Chinesen ist, dass sie schlicht und einfach viel, viel günstiger auf eine ähnliche Leistung rankommen. Aber wer zuerst dieses Wettrennen gewinnt, spielt eben schon eine große Rolle. Und wenn man sich dann damit begnügt, in Anführungszeichen, ein guter Zweiter zu sein, dann ist das nicht das Gleiche. Und derzeit, wenn wir über Investments sprechen, dann ist man in den meisten Fällen, obwohl ich noch ein gewisses China-Exposure habe, aber vermutlich in diesen US-Unternehmen besser aufgehoben. Was müssen die Quartalszahlen zeigen? Ganz klar. Erstens, die Hyperscaler müssen ihre Investitionspläne bestätigen oder sie müssen sie erhöhen. Eine Reduzierung dieser Budgets wäre ein Warnsignal und würde die Aktien unter Druck setzen, auch den Gesamtmarkt unter Druck setzen. Zweitens, auch das Cloud-Geschäft muss weiter wachsen. Das heißt, Investitionen in Rechenzentren sind nur dann sinnvoll, wenn Azure, AWS und Google Cloud zusätzlich genügend Nachfrage erhalten. Drittens, die Auftragsbestände müssen steigen. Langfristige Verträge zeigen, dass diese neuen Kapazitäten dann nicht nur auf eine Form von Hoffnung aufgebaut sind, sondern dass es bereits eine ganz reale Kundennachfrage gibt. Viertens, die Margen für die Hyperscaler ist es schwer bei den Ausgaben, aber sie sollten zumindest einigermaßen stabil bleiben. Das heißt, wenn die Umsätze wachsen, wenn die Kosten aber noch schneller steigen, dann bezahlen die Aktionäre ganz offensichtlich ein etwas riskanteres Unterfangen. Das heißt nicht, dass alle aus diesen Aktien aussteigen. Aber gerade bei diesen Unternehmen möchte man ja nicht den Charakter eines Wetteinsatzes haben. Und fünftens, freier Cashflow. Man kann es nicht anders sagen, die Unternehmen müssen zeigen, dass sie im besten Fall auch nach den hohen Investitionen genügend Geld erwirtschaften. Dafür würde auch reichen, wenn die Cashflow-Zahlen die bisher angekündigten CapEx-Ausgaben decken können. Sollten die CapEx-Ausgaben dann weiter steigen, aber Cashflow hätte die alten CapEx-Ausgaben, also ihr versteht, das ist ein gewissermaßen ein psychologischer Prozess. Wenn man sagt, ja, wir haben sogar noch mehr Cashflow als erwartet, aber wir werden auch noch mehr investieren, dann ist das etwas, was womit der Markt eher umgehen kann, als wenn es heißt, wir müssen hier leider ein bisschen zurückrudern. Wir haben nicht mehr, verdienen nicht mehr genug Geld. Das wirtschaftliche Umfeld habe ich hier in der Ausgabe am Mittwoch besprochen, ist derzeit okay, vielleicht sogar ein bisschen besser okay als okay. Das heißt, die Inflation bleibt einigermaßen erwartbar, das Wachstum hat sich stabilisiert. Größte Risiken habe ich auch angesprochen, neuer Inflationsschub, höhere Energiepreise und, und. Und das möchte ich heute auch noch klar sagen. Wann wären die Hyperscaler, die ja gar nicht bei dieser großen Chip-Rallye mitgelaufen sind, wann wären sie wieder ein klarer Kauf? Wenn mehrere Bedingungen zusammenkommen. Erstens müssten diese Unternehmen, insbesondere Microsoft, Alpha, Meta und Amazon, Apple ist eine separierte Story, weiterhin stark steigende Cloud- und KI-Umsätze vermelden. Zweitens, die Investitionen sollten hoch bleiben. Aber im Idealfall nicht mehr schneller steigen als die Umsätze. Das heißt, der Markt wird antizipieren, dass sich der Höhepunkt dieses Ausgabenwachstums nähert. Das deuten einige Analysten meines Erachtens zu bärisch. Also, weil sie sagen, CapEx muss immer weiter steigen. Ansonsten wird der Markt die Nachfrage als schwächer interpretieren. Das glaube ich nicht, weil es sich hier um Investitionen in, wie schon gesagt, Hard Assets, Infrastruktur handelt. Und da ist klar, wenn du einmal so einen Sockel gebaut hast, also genügend Rechenzentren, dass das Wachstum im Bereich der Rechenzentren nicht 100% jedes Jahr betragen kann, ist ja klar. So viele Bauplätze, Immobilien, Standorte und gäbe es nicht. Entscheidend ist, dass sich die Margen dann wieder stabilisieren. Denn dann würde man erkennen, dass die Unternehmen Geld dafür bekommen, beziehungsweise dass ihre Vorleistungen dann sich auch monetarisieren würden. Wenn der freie Cashflow stärker wächst, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass der KI-Ausbau eben nicht dauerhaft das gesamte verdiente Geld verbraucht. Und dann sprechen wir natürlich über Bewertung. Das allerbeste Unternehmen ist kein Kauf, wenn der nahezu perfekte Geschäftsverlauf im Aktienkurs enthalten ist. Das ist meines Erachtens bei keinem dieser Hyperscaler derzeit der Fall. Das heißt, alle hätten unter Bewertungsaspekten die Chance eines Re-Rating, wenn wieder mal klar wird, die Größten haben am meisten investiert und die Größten werden auch am meisten profitieren. Ist eine Wenn-Dann-Bedingung, klar. Wenn der Investitionszyklus später seinen Höhepunkt erreichte, dann verschieben wir letztlich den aktuellen Zeitpunkt weiter in die Zukunft. Das wäre auch okay. Sobald die Ausgaben nicht mehr stark steigen, die neuen Kapazitäten aber zusätzliche Umsätze erzeugen, wird der Cashflow zwangsläufig zulegen. Und dann würden die Hyperscaler von zwei Seiten profitieren. Zum einen steigen die KI-Umsätze, während das Wachstum der Ausgaben, also die CapEx-Ausgaben, langsam nachlässt. Das wäre ein absolut gesundes Signal. Klar muss man natürlich auch das Warnsignal dann kurz besprechen. Wenn mehrere Unternehmen im Rahmen dieser Quartalszahlen ihre CapEx-Ausgaben reduzieren würden oder sogar das, was sie angekündigt haben für das Jahr, zurücknehmen, dann wäre das problematisch. Noch problematischer wäre ein sich verlangsamendes Cloud-Wachstum in Kombination mit den also fallenden Auftragsbeständen und der Verfügbarkeit der Rechenleistung. Dann wäre klar, es wird schlicht und einfach nicht so viel nachgefragt. Schon jetzt, obwohl der Ausbau ja noch im vollen Gange ist und damit all das, was an CapEx-Ausgaben hier angekündigt ist, das ist ja noch weniger als zur Hälfte in der realen Wirtschaft. Ja, weil es ist eben nicht Software, sondern es ist Hardware und die muss gebaut werden. Das heißt also, dann muss man davon ausgehen, dass nicht nur einzelne Projekte verschoben worden sind, sondern dass der gesamte KI-Investitionszyklus an Dynamik verliert. Klar ist auch, die Hyperscaler würden in dem Fall etwas unter Druck geraten, aber die Hardware-Unternehmen würden massiv unter Druck geraten. Also all die, die ich beschrieben habe, die momentan von diesem Ausbau profitieren. Da ist es dann auch völlig egal, ob SK Hynix ein einstelliges KGV hat. Dann beginnt dieser berühmt-berüchtigte Schweinezyklus. Das wäre klar belastend für den Gesamtmarkt, keine Frage. Dann müsste man sämtliche bullische Prognosen überdenken. Soweit sind wir noch nicht. Wir werden das Ganze einordnen, wenn wir mehr Quartalszahlen vorliegen haben. Das war's für heute. Nochmal der Reminder. Diese Hyperscaler sind derzeit nicht zu teuer. Ich bin zum Beispiel in einen Nasdaq 100 ETF investiert. In den einen oder anderen Wert eigentlich streng genommen. In einen auch noch direkt darüber, in zwei derzeit direkt darüber hinaus. Aber vielleicht geht es ja auch noch gezielter. Darüber spreche ich im Report, der bereits bei euch im E-Mail-Postfach ist. Ihr könnt ihn euch also durchlesen. Wenn nicht, dann schaut auf den Link hier in den Shownotes, da könnt ihr euch anmelden. Also macht's gut, schönes Wochenende, bis dann und ciao.